Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Fischen. Am Mikrofon sind wie immer der Superseiter
und ADG.
Ja, Achim, du hast heute mal wieder eine wunderschöne Location ausgesucht, ja, wo wir heute hier sind.
Unglaublich, gell?
Unglaublich schön, ja.
Du hast gerade zu mir gesagt, ob ich ein mutiger Mensch bin.
Ja, weil du in kurzer Hose wieder da sitzt und wir heute am Wasser sitzen, und zwar an der Moorinsel, wobei ich die ganze Zeit am Überlegen bin, also wo du gesagt hast, wir treffen uns an der Moorinsel oder wir gehen zur Moorinsel heute, da war mir der Ort eigentlich klar, aber es gibt ja mehrere solche Inseln an der Moor. Weißt du, ob das die, also ist das so eine offizielle Bezeichnung dieses Platzes hier für die als Moorinsel und was sind, oder ist, sagt man das einfach nur so, weil das hier so inselähnlich aussieht? Weißt du das?
Ich weiß nicht ganz genau. Muss ich sagen, ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe es heute angesprochen, wo die ganze Sache. Ich habe das erst, wenn ich ganz ehrlich bin, vor ein paar Tagen oder sowas entdeckt.
Echt? Zwar,
also mir hatte gewiss, dass da unter was ist.
Ja.
Aber da geht auch so komplett ober, da gibt es, also das ist die Mur, wo da durchfließt, dann ist vorne eine Brücke und dann ist das wie so, dass dieser relativ Flussbett ist breiter als das Flüsschen Mur selber. Das heißt, das ist da wegen dem Hochwasser und sowas.
Ja.
Das heißt, dass da einfach so ein größeres Flussbett ist. Kennt man ja auch in Bayern und sowas aus den Gebirgsflüssen, da ist das ja nicht bewachsen, sondern da liegen überall Steine und so.
Ja, genau.
Und hier ist es natürlich, weil die nicht so oft Hochwasser hat, ist es so alles begrünt. Und jetzt haben wahrscheinlich, ich vermute, dass die Hundebesitzer angefangen haben, hier den Weg für sich zu entdecken, um ihre kleinen Köder dann aus dem Wasser wieder rauszukriegen. Und da ist so ein kleiner Trampelpfad entstanden. Und jetzt fahren da auch immer mehr Mountainbiker durch.
Echt? Mountainbiker fahren ja auch?
Ja, und so bin ich draufgekommen und bin jetzt ein paar Tage lang mit meinem Mountainbike hier durchgefahren. Und es ist so schön. Es ist einfach so schön.
Es ist ein Stück weit Idylle, wenn man das so nennen kann.
Das kann man so sagen.
Und ich finde es schön, dass wir hier in der Umgebung, wir sind ja beides Radfahrer, aber wenn wir öfters mal unterwegs sind, dann bist du manchmal in so unwirklichen Gegenden. Also nicht unwirkliche Gegenden als solche, sondern wir sind ja im Großraum Stuttgart und Heilbronn, das ist
mittlere
ja schon
Neckar.
Ein...
Mittlere Neckar,
genau.
Schon noch.
Ja. Und das ist ja schon so ein Industriemoloch, wenn man das jetzt mal so ganz bösartig ausdrücken möchte. Aber wir haben hier immer wieder Plätze und auch Orte, auch wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind und dann in Schwäbisch-Fränkischen Wald fahren, wo du dann denkst, das gibt's gar nicht. Also so, also das, wir sind hier gerade in der Toskana oder auf der Schwäbischen Alb oder sonst irgendwo. Da gibt's einfach wunderschöne Plätze, wo man hier nicht vermuten würde. Und wo hier teilweise auch, ich in Anführungszeichen, nicht hinpassen. Natürlich passen sie hier hin.
Du passt nicht hin, oder?
Nein, die Plätze.
Ach, die Plätze passen.
Aber ich passe hier auch nicht hin. Also von
und da, guck mal, da ist ein riesengroßer Baum, der seit gefühlt 1000 Jahren steht. Ich weiß natürlich nicht, was es für einer ist.
Das ist ganz klar, dass du das nicht weißt.
Ist das eine Weide? Weide ist nicht, oder?
Also ich würde...
Du bist Schreiner.
Ja,
du könntest es wissen.
Ja, ich
könnte... Eigentlich, du müsstest...
Theoretisch müsste ich es wissen. Ich gucke auch die ganze Zeit schon nach oben, aber ich keine Ahnung. Aber es könnte sowas in die Richtung Weide sein, weil das, was da dran hängt, das sieht mir so nach so Weidekätzchen aus, aber in länglicher Form. Weidekätzchen sind eigentlich ja ein bisschen oval, aber das könnte eine Weide sein, ja. Aber ich habe auch keine Ahnung. Also bin ja nicht so belesen wie du in Flora und Fauna, von dem her.
Ganz klein. Aber Adi, bevor wir jetzt loslegen, um über irgendetwas zu sprechen, ich habe das versprochen, beziehungsweise ich wurde aufgefordert.
Oh je.
Und zwar von zwei unterschiedlichen Personen, aber mehr oder weniger gleichzeitig. Und ich glaube, die haben das auch gar nicht abgesprochen. Und zwar, wir haben in der letzten Folge hatten wir über die Bürgermeister gesprochen. Und wir hatten uns zwar nicht klar, der fängt halt irgendwann mal an.
Wer fängt an?
Also der Bürgermeister, nachdem er gewählt wurde.
Ja.
Oder wird er vereidigt oder nicht vereidigt?
Und ich war der festen Überzeugung, dass er nicht vereidigt wird.
Und ich wusste es nicht. Ich habe mir, wie bei vielen Sachen, haben wir mir nie Gedanken gemacht. Und das Schöne ist, dass zwischenzeitlich ein paar Leute gibt, die es hören. Die machen auch Rückmeldungen. Übrigens, meldet euch einfach, wenn ihr auch mal einen Themenvorschlag habt, sagt es, dann versuchen wir uns da vorbereiten.
Ja, wahnsinnig.
Das sieht
mehrere Stunden am Tag bereite ich mich nur auf den Podcast vor.
So, und jetzt pass auf, da gibt es eine Verpflichtungsformel gemäß Paragraph 72 in Verbindung mit Paragraph 32 GEMO.
Was wie GEMO? Gemeindeverordnung.
Ja, Gemeindeordnung vielleicht, oder? Okay. Gemeindeordnung.
Ja, okay.
Und da heißt es, ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.
Okay, also ähnlich wie die Bundeskanzlerin das macht?
Und also, aber wirklich so. Ich habe auch zwei Bilder oder ein Bild zunächst mal bekommen.
Okay.
Vom Bürgermeister Winterhalter, Steinheim. Dann wird am nächsten Tag ist schon WhatsApp da gewesen, das Bild von seiner Vereidigung. Da steht er da, aber wie eins, also wie...
Und das heißt, vor den Ratsherren in Steinheim ist dann ein Rat?
Ich weiß es nicht ganz genau, ob das dann, es müsste zumindest eine öffentliche Gemeinderatssitzung sein. Oder
Stadtrat, Steinheim
oder
Stadt.
Stadtrat, oder ob es da nur eine spezielle Veranstaltung oder sowas irgendwo noch gibt, aber es muss ja öffentlich sein.
Okay, ja, klar.
Und dann steht da stramm da, gut gekleidet. Bist du eigentlich schon mal vereidigt worden?
Ja, ich war bei der Bundeswehr.
Stimmt, du warst bei der Bundeswehr.
Ich war ja hier Wehrdienstleister.
Ist das dann der Zapfenstreich denn?
Ja, das ist der Zapfenstreich, genau. Aber ich muss jetzt echt nochmal überlegen. Ich glaube, man sagt ja diesen Schwur, sagt man ja in der Gemeinschaft, glaube ich. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, aber ich kann mich da ganz schlecht dran erinnern, da lädt man dann Familie ein und Laberababer und ich war ja eh...
Oh, aber Rhabarber, ich weiß, ich unterbreche dich.
Ja,
wie immer. Ich trinke eine Rhabarber-Genusslimonade. Rhabarber Mirabelle.
Das freue ich mich, da freue ich mich drüber, dass du das heute trinkst und heute mal kein Bier. Ja, also das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, wobei ich ja auch sagen muss, ich bin ja, also... Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich mit immer ein bisschen kritisch gegenüber dem Staat bin dem Militär sowieso und trotzdem bin ich da gelandet.
Also wieso eigentlich?
Ehrlich gesagt war ich zu faul. Ich war wirklich, das ist das Kuriose daran, ich war zu faul, wie nennt man das, Ablehnungsschreiben, wie heißt
Verweigerung.
Das? Verweigerung zu schreiben, genau. Und dann kam der Tag, der Tage und auf einmal stand ich dann da mitten unter diesen... Leuten und war dann da bei der Bundeswehr auf einmal. Und aber ich habe das
so
Geile
in
war.
Oliv mit dem Gieseler.
Ja. Also es gibt
hast
auch.
Hast du noch irgendwas?
Ja. Ich habe noch einen Rucksack und das Namensschild. Aber das war schon eine ganz kuriose Zeit und vor allem das Geile war, ich hatte zu dem Zeitpunkt Verdacht auf Bandscheibenvorfall. Aber wirklich nur ein Verdacht. Das war kein Bandscheiben.
Warst du dann in der Küche? Oder
nein, was? Ich war dann im Stabsbüro. Also dadurch bin ich im Endeffekt zu meinem zweiten Job gekommen. Also ich war ja früher Schreiner in meinem Vorleben.
Dann warst du erst in der Bundeswehr-Schreinerei?
Nein. Ich bin dann auf jeden Fall ganz normal in dem Zug gewesen, musste auch die Grundausbildung machen und dann hatte ich halt den Verdacht
Zug?
Auf... Also, ja, das
Zug?
Nennt man so diese Einheit, ach, wo
die
man
Kompanie.
Drin ist. Die Kompanie ist das ganz Große und der Zug ist ein Teil der Kompanie sozusagen. Ich möchte jetzt, hoffentlich hört keiner von der Bundeswehr zu und korrigiert mich jetzt, aber auf jeden Fall, der Zug ist die kleinste Einheit und diese Einheit, aufgrund dessen, dass ich halt diesen Verdacht auf Bandscheibenvorfall hatte, hat man dann gesagt, wir brauchen einen Zugschreiber, also derjenige, der das Organisatorische so ein bisschen in die Hand nimmt und diesen ganzen Firlefanz da macht. Und das bin dann ich gewesen. Zum Glück, denn dadurch musste ich dann auch nicht schießen. Also ich war ja in einer speziellen Einheit und wir durften oder die sollten oder mussten alles schießen, was es so bei der Bundeswehr zum Schießen gibt. Also
Tauben.
Nein, mit den die Waffen vom G36 über die Uzi, über Panzerfaust, über Granaten.
Was Uzi?
Uzi. Das ist hier dieses Maschinengewehr, das kleine.
Ich kenne mich mit Waffen null aus.
Ja, ich auch nicht. Und ich musste da nicht schießen, weil ich war dann immer so befreit von dem ganzen Mist. Und dann hat man mich ganz zum Schluss immer gefragt, ob ich jetzt die Munition leer schießen will. Weil es ist ja so, du kriegst, und das ist ja auch das wirklich Dumme an diesem Staat. Deswegen wird ja auch in Gemeinden beispielsweise zum Ende des Jahres immer fröhlich Geld ausgegeben. Weil die Zuweisungen, die du bekommst, also ein Zug bekommt zum Beispiel 1000 Schuss Munition pro Übungseinheit. Wenn du die 1000 Schuss nicht aufbrauchst, sondern nur 900 und die 1000 dann wieder zurückkriegst...
Dann nimmt sie einen in die Hosentasche und verkauft sie
nein,
über eBay.
Das wird ja alles akribisch notiert.
Auch mit den leeren Hülsen.
Ah ja, klar.
Und das war dann dein Job, leeren Hülsen zu zählen?
Ich habe alles aufgeschrieben. Ich habe die Treffer und sowas aufgeschrieben. Auf jeden Fall, wenn du die 1000 nicht verbrauchst und 100 zurückgibst, dann kriegst du beim nächsten Ausgabe auch nur 900. Das ist ja das Kranke an dem System, dass die Leute immer alles verballert haben, obwohl sie es gar nicht mehr verballern mussten, weil sie Angst hatten, dass sie beim nächsten Mal weniger zugewiesen bekommen.
Und auf was ist dann geschossen worden? So Pappmaché?
Ja, einerseits auf so hochklappende Scheiben. Dann auf.
Wie so beim Biathlon oder
ja,
was?
Ja, ja, ja. Nein. Das waren dann. Ich kann mich da ganz schwer dran erinnern. Dann einfach nur in eine grüne Wiese rein, hinten. Und dann war schon natürlich auch auf so einem Schießstand, weil Liegenschießen, Nachtschießen und lauter so ein Blödsinn. Also, das, wem das Spaß macht. Aber also, ich war da völlig fehl am Platz und war ehrlich gesagt froh, dass ich da in diesem Büro war. Und aufgrund dessen, dass ich in dem Büro war, kam dann so auch mein neuer Berufswunsch raus aus der Schreinerei, rein ins Büro und habe ich danach meine Groß- und Außenhandelskaufmannslehre gemacht.
Und du hast vorhin gesagt, ein Spezialzug.
Ja, wir waren Luftwaffensicherungsstaffel. Das waren also die Luftwaffe.
Luftwaffensicherungsstaffel.
Ja, das sind die den Flughafen schützen. Das heißt also.
Welchen Flughafen habt ihr geschützt?
Memmingen oder. Also in Mengen war, glaube ich, Grundausbildung und Memmingen war nachher mein Einsatz. Also die Luftwaffensicherungsstaffel sind die, die den Flughafen vor Angriffen schützen, also die halt gucken, dass da niemand reinkommt, dass halt alles dass da nichts passiert. Und aufgrund dessen haben die da so eine speziellere Ausbildung wie der normale Luftwaffensoldat, keine Ahnung.
Du musst halt mehr sitzen können.
Achim, das war kein Spaß, kann ich dir sagen. Die Jungs, die da mit mir im Zug waren, die hatten keinen Spaß. Also man macht sich über die Luftwaffe immer lustig, weil das einfach
aber du
so...
Warst schon nicht, du warst schon nicht Luftwaffe, sondern du warst schon nur Luftwaffensicherung.
Ja, aber wir gehören ja zur Luftwaffe und über
das heißt,
die macht man sich lustig.
Um die Flieger rumgestreucht und haben die Flieger bewundert.
So,
die Piloten bewundert, den Piloten Getränke und sowas gebracht und du hast aufgeschrieben, welches Getränk trinkt.
Genau, und ich habe Luftzug fächert. Das war, ich bin froh, dass es vorbei ist. Andererseits muss ich natürlich dazu sagen, für mich war das unglaubliche Bereicherung und deswegen finde ich das eigentlich schade, dass heutzutage... Also, dass die Wehrpflicht nicht mehr gibt, bin ich froh drum, weil ich zur Bundeswehr ja, wie gesagt, eine spezielle Meinung habe. Aber ich finde es schade, dass heutzutage die Jugend kein Pflichtjahr mehr hat, wo sie irgendwas tun muss.
Das wird, glaube ich, auch sogar gerade irgendwie wieder diskutiert, wenn mich nicht alles täuscht.
Also ganz ehrlich, ich war, für mich war das eine zweite Lehre in dem Sinn, weil du warst zwangsweise weg von zu Hause, du hast fremd wohnen müssen, du musstest mit Leuten auf einer Stube wohnen, die du vorher nicht gekannt hast, die du vielleicht auch nicht mochtest oder sonst irgendwas. Und ich bin viel Zug gefahren zu dem Zeitpunkt, habe da unglaublich viel gelesen in der Zeit und habe auch unglaublich gute Bekanntschaften eigentlich gemacht. Also wirklich, da ist man irgendwo hingefahren und dann kam man mit dem irgendeinem im Zug ins Gespräch. Und das war für mich war das eine unfassbar lehrreiche Zeit, obwohl es bei der Bundeswehr war. Das muss man, also wie gesagt, ich habe eine ganz spezielle Meinung zur Bundeswehr. Für mich gehört der Haufen abgeschafft. Aber das wollen wir gar nicht, das Fass aufmachen. Aber es war für mich unglaublich lehrreich. Also für mich war es eine ganz wichtige Zeit und deswegen wünsche ich mir das eigentlich auch für die Jugend von heute.
Hast du noch Freundschaften aus der Zeit? Weil das heißt ja dann immer, ja, die Kompanie und wo man in Städten am kalten Arsch bei gefühlten 45 genau. Grad, nachts war so kalt, dass das Bier in den Flaschen gefroren ist.
Nee, überhaupt gar nicht mehr. Also ich hab eigentlich dann auch ziemlich schnell da gebrochen mit dem Ganzen. Was heißt gebrochen? Ich habe halt keinen Kontakt aufrechterhalten, weil ich da gar keinen Bezug zu habe. Und deswegen überhaupt keinen Bezug mehr zu irgendeinem. Ich war da nicht unbeliebt, muss ich sagen, in meinem Zug. Ich hatte ein ganz gutes Standing bei den Vorgesetzten und bei den Kameraden. War okay, aber ich habe da relativ zügig auch keinen Kontakt mehr gehabt. Das war auch okay. Was war bei dir? Du warst ja wahrscheinlich nicht bei der Bundeswehr, du warst...
Ich war untauglich.
Du warst noch nicht mal beim Zivildienst?
Nee, durfte nicht.
Ach so, wenn man untauglich ist,
wenn
darf man das eigentlich?
Untauglich darf man es nicht, ja.
Okay, aber du hast auch kein freiwilliges soziales Jahr gemacht?
Ich durfte sowas. Das gab es in dem, das freiwillige soziale Jahr, ich weiß gar nicht, ich glaube, das gab es in dem Sinn seinerzeit noch gar nicht.
Stimmt.
Bin ich erst später gekommen.
Bist du?
Keine Ahnung.
Hast du dann...
Und da wurde ich gemustert.
Ja.
Ganz normal. Und ich meine, ich habe halt nicht die besten Augen.
Ach, wegen den Augen bist du untauglich
gewesen. Und da strengt man sich auch nicht eselsmäßig an. Ich bin, ja, da willst du auch nicht sagen, ich bin ein Adler oder irgendwas. Ich bin bei der Führerscheinprüfung. Also du musst da, wenn du einen Autoführerschein machst, hast zum TÜV irgendwo müssen, glaube ich, war das früher, weiß nicht genau. Und dann musst du erst einen Sehtest machen.
Ja, beim Optiker. Also ich musste zum Optiker damals.
Aber du musst, bevor du den Bogen füllst, wo du eine Prüfung machen kannst für den Führerschein, musst du einen Sehtest machen. Da bin ich schon durchgefallen. Durch den Sehtest.
Ja, und wie? Ja, aber
und dann habe ich gefragt, ja, war es das jetzt für mich? Kann ich jetzt wieder heimkommen? Nö, ich darf die schriftliche Prüfung machen. Ich muss bloß dann halt einen Attest vorbeibringen.
Okay, dann, das heißt, in deinem Führerschein steht drin, du musst mit Brille fahren.
Das stand früher, glaube ich, drin. Ich glaube, das stand früher, in den alten Lappen steht es drin, aber in den neuen glaube ich nicht mehr. Ich meine, zwischenzeitlich kannst du ja operieren lassen, du kannst Kontaktlinsen tragen,
sieht es ja gar nicht mehr.
Mhm. Aber das war seinerzeit der Grund und da bin ich untauglich gesprochen worden. Und zwar, das, ich weiß gar nicht mehr, was ist denn das Schlechteste?
T9, glaube ich. T9 ist schon untauglich.
Ich war noch drunter. Ich glaube, den Untauglichkeitsbogen hat er bei mir gar nicht unterschrieben, keinen Stempel drauf gemacht, dann hat sie gesagt, das Geld sparen wir uns.
Aber die Zeit heute mit früher kann man ja nicht vergleichen und heutzutage geht ja jeder nach seiner Ausbildung, oder jeder, aber viele nach ihrer Ausbildung machen da irgendwie so ein Work and Travel und laut Weltreise, irgendwas. Und, oder nichts, genau. Wir kennen auch jemanden, der nichts gemacht hat.
Naja,
aber das ist eine andere, das wollen wir nicht verraten. Aber das
stimmt nicht ganz. Er hat immerhin, glaube ich, beim Möbel Mammut Rohre gereinigt.
Ja, aber ja, ganz toll. Ganz, ganz großes Kino. Ganz großes Kino.
Nichts gemacht. Ja,
aber hast du irgendwas gemacht oder bist du von der Schule direkt in die Ausbildung? Das war damals noch nicht so, gell?
Direkt Schule, Ausbildung, Schule. Also Ausbildung fertig, kurze Zeit nichts gemacht, das waren vielleicht 6 oder 8 Wochen oder sowas.
Ja, Schulferien halt sowas in die Richtung.
Oder ein bisschen länger, weiß nicht ganz genau. Dann anfangen wir mit Arbeiten. Ja, und seitdem arbeite ich.
Ja, aber was hätte deine Familie dazu gesagt, wenn du gesagt hast, also Vater, dein Vater war damals noch Stuhlschreiner?
Ja.
Eigener Betrieb noch gehabt?
Ja.
So, was hätte der gesagt, wenn du gesagt hast, also Vater, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr in Australien?
Hätte er gesagt... Machet.
Echt?
Glaube ich schon.
War der so locker?
Denke ich schon, ja.
Weil, also, ich war ja, also heutzutage ich war ja, wird darüber gar nicht mehr diskutiert, wenn der Sohn oder die Tochter sowas sagt. Aber früher, das war ja zu deiner Zeit, schätze ich mal, war das ja ein Novum.
Ja, aber über den ganz langen Zeit, zu meiner Zeit waren wir nicht unterwegs. Aber so diese Reisetätigkeiten oder Reisezeiten, die hast du dann auch gehabt. Also ich bin so in jüngeren Jahren viel in der Welt rumgekommen, halt maximal 8 Wochen. Aber ich war an vielen Orten der Welt, muss ich dazu sagen. Weil das war auch so, das war zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob das schick war, aber da wolltest du auch raus, da wolltest du die Sache sehen. Und das Größte, was es gab zu diesem Zeitpunkt, das war so das Round-the-World-Ticket.
Was ist das?
Das ist ein Ticket, ein Flugzeugticket, das gilt ein Jahr lang.
Ja.
Und das hat einfach verschiedene Stationen. Meisten fliegt es erst nach USA, also gegen den Uhrzeigersinn.
Mhm.
Gegen den Uhrzeigersinn. Und dann kannst du halt auf verschiedene Positionen kannst du dann halt machen, solange du willst. Und da sind halt so die klassischen Ziele drin gewesen. Kanada, San Francisco, dann war meistens Hawaii. Dann irgendeine also wir sind dann noch gelandet, glaube auf die Fidschi-Insel oder sowas. Aber nur gelandet, nicht wo ich seinerzeit unterwegs war. Also nicht ausgestiegen oder so, oder vielleicht mal kurz ausgestiegen. Dann halt klar, Australien, Neuseeland,
Singapur, würdest du dich heute dumm und dämlich zahlen, oder?
Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt.
Ja, aber was hat es damals so ungefähr gekostet, so im Vergleich zu heute?
Weiß nicht, 1500 Mark? Das ist das
Gegenpreis. Aber schon ordentlich. Ja.
Und du weißt, du musst ja auch nicht festlegen, wann du wo bist oder sonst irgendwas. Sondern du hast dich dann halt mit dem Reisebüro oder mit der Fluggesellschaft in Verbindung setzen müssen. Gab es ja noch kein Internet. sondern da hast halt dort auf irgendwo in ein örtliches Reisebüro bist gegangen und hast gesagt, hey, ich möchte gerne da fliegen. Dann geschaut, wenn da ein Flieger kommt, hingeschaut, ob es da noch Plätze gibt, weil du hast keine Sicherheit gehabt auf dem festen Platz. Und dann bist halt so den nächsten Step.
Aber bist du dann immer von Deutschland ausgeflogen oder von A nach B, nach C, nach D?
Ich bin relativ häufig früher, also das auch eines der komischen Systeme, ich weiß nicht, wie das heute war, dass man meistens oder viel von Amsterdam geflogen ist oder aus dem Ausland geflogen ist. Und ich hab das selber mal gehabt, so mit dem Zug nach Amsterdam gefahren, von Amsterdam nach Frankfurt geflogen und dann Richtung Australien geflogen. Und es war um Vielfaches günstiger, als wenn du ab Frankfurt geflogen wärst.
Aber manchmal gibt es ja solche, das gibt es ja auch bei der Bahn, dass du irgendwie so ein Sonderticket hast und dann denkst, ey, völliger Blödsinn, was wir da gerade machen, aber wenn das halt so ist.
Aber das ist so. Übrigens, ich habe eine Ente dabei. Jetzt machen wir mal ein Bild. Weil wir sind ja...
Soll ich die Ente heben?
Oh ja, halt.
Irgendwas muss ich jetzt heben.
Halte du die Ente? Jawohl. Das ist die AWO-Ende. Die habe ich mir... Oh, jetzt wird es schon ganz schön dunkel, glaube ich.
Yeah. Sind heute auch ein bisschen später dran wie sonst.
Und noch, heb sie mal... Oh, das kann ich noch ein bisschen heller machen. Mal schön drunter. Die AWO-Ende. Ja, ich habe gedacht, wenn wir jetzt so nah am Wasser oder sowas sind, so nah am Fluss sind, dann können wir doch auch mal die AWO-Ente begeistert.
Aber schmeiße nicht rein ohne Leine, weil sonst ist sie weg.
Ja, du weißt, also die ist schon einiges beschwommen, hat auch den, wie heißt der? Ah, die Donau.
Wie?
Die Donau hat die schon beschwommen, warst du da dabei?
Wieso war ich dabei?
Ja, wo wir Radfahren waren an der Donau.
Da hattest du die Ente dabei.
Da war die Ente dabei, ja. Und das Kuriose ist, die kann nicht schwimmen.
Die geht unter.
Ja, die geht die hängt so Schiebs drin. Die
Ach so, das war, ja, daran kann ich mich sogar erinnern. Ja, okay.
Aber AWO auch eigentlich geiler Verein, muss man dazu sagen. Gute Sache, was die machen. Also die AWO-Ente. Ach ja.
Ja, die krass. Ja, das heißt, du ganz normal Lehre angefangen und dann gearbeitet und gut war.
Genau.
Du hast aber auch nur eine Ausbildung genossen, oder?
Hast du zwei? Ich hab eine Ausbildung gemacht als Textilkaufmann.
Und als Textilkaufmann?
Textilkaufmann, ja. Und hab dann danach...
Wo hast du denn da geschafft? Weißt du es noch?
Bekleidungswerk Lüdigsburg. Gibt es nicht mehr.
Okay.
Aber wenn sie die beste Leute sehen lassen. Hey, so.
Ah, geil. Geil.
Und ja, aber das war, ja. Und dann, danach bin ich dann ja zur Krankenkasse, zur Barmer.
Ja. Wieso hast du einen kaufmännischen Beruf gelernt, wenn dein Vater doch ein eigenes Unternehmen hatte? Oder
ich habe keine Schreiner hinterher. Es gab mal so kurze Zeit, wo man sogar mal überlegt hat, oder so was Schreiner zu werden.
Ja.
Aber es ist, glaube ich, nicht so mein Ding. Und meine Eltern wollten es beide eigentlich auch irgendwie nicht, weil sie in der Schreinerei nicht die große Zukunft gesehen haben.
Okay.
Was das angeht. Und ich habe auch keine Schreiner hinterher. Und ich habe es dann eine kurze Zeit mal überlegt, habe dann mal kurze Zeit überlegt, was anders zu machen. Das ist dann aber Gott sei Dank auch nichts geworden.
Was war es?
Geigenbauer.
Oh.
Wollte mal kurz Geigenbauer werden. Ja.
Okay, aber und, ganz spezielles Thema.
Ja, die Schwierigkeit halt, was Geigenbau oder sowas angeht, dass das seinerzeit etwas seltsam war. Du musstest dann entweder nach Italien gehen. Ich war sogar mal in Verona, habe mir das mal angeschaut.
Krass.
Aber da ist das eigentlich, die haben ein anderes Bildungssystem in Italien. Da machst du eine schulische Ausbildung und keine Ausbildung im Betrieb. Das heißt, alles auf Italienisch und mal Italienisch reicht zum Pizza bestellen. Una Pizza Capricciosa.
Volvavore hier.
Ja, ich kann schon ein paar Sätze, aber das hätte dann meine Möglichkeiten überstiegen. Und es war zum damaligen Zeitpunkt auch nicht möglich. Ich habe auch mit Geigenbauer hier gesprochen. Die wollten dann direkt Leute aus der Schule haben. Also Leute, die eine Ausbildung bereits hatten, haben sie nicht als Auszubildende genommen. Es wäre auch nichts für mich. Ich muss auch ganz klar dazu sagen, das war so eine Phase, da nimmt wahrscheinlich andere irgendwelche, nehmen Drogen oder lassen sich die Haare wachsen. Und ich habe mir dann halt irgendwie in den Kopf gesetzt, Drogen ist nicht so mein Ding, lernst Geigenbauer.
Ja, und, aber, und was hatte ich dann zum Kaufmann gemacht? Also wie kam es dann dazu? Oder?
Ja, das,
also,
ist auch, das ist aus der Schule raus. Ich bin ja aus dem Gymnasium dann nach der 10. raus.
Ja, aber war das ein Wunsch oder?
Da habe ich mir keine Gedanken gemacht.
Alles besser
als Schule, würde man okay sagen.
Ja, weil bei mir war es da, also meine Schreinerausbildung, das war ja der Berufsberater. Ich hatte ein sehr schlechtes Realschulzeugnis, muss man dazu sagen.
Ich ein sehr schlechtes Gymnasiumzeugnis.
Und dann war ich beim Berufsberater mit meiner Mutter damals.
Oder was?
Na, jetzt pass auf, da bin ich mit meiner Mutter beim Berufsberater gewesen. Das ist ja auch so, der Sohn, wirklich, also wenn ich mir da heute das zurück überdenke, da denke ich mir, Alter, wieso mit deiner Mutter da hingelatscht? Aber wahrscheinlich war es gut so, die
da
hat sich um mich gekümmert.
War deine Mutter dabei im
Gespräch? Ja, da war meine Mutter dabei.
Hast du dann was sagen dürfen oder hat deine Mutter die ganze Zeit gesprochen?
Nee, ich musste dann schon auch den Mund aufmachen. Ich glaube, meine Mutter hat mich sogar zu einem ersten Vorstellungsgespräch mitbegleitet.
Das war
mich
dann, so.
Die hat mich dann da abgegeben, mehr oder weniger.
Nee, ich war ja dann auch zeitlang Betriebsrat und so, und ganz am Anfang waren da die Eltern dabei.
Ja, aber wenn du minderjährig bist, ist ja auch klar. Also ich war ja noch minderjährig, wo ich meine erste Lehre angefangen habe.
Ja, aber doch nicht zum Vorstellungsgespräch.
Ja, ich finde es auch krass. Ich finde es auch mega krass. Aber heute ist auch eine andere Zeit. Vielleicht war das auch damals eine andere Zeit. Auf jeden Fall bin ich bei dem Berufsberater drin gesessen und war echt so ein bisschen desillusioniert. Und da sagt er zu mir, ja, was machen Sie denn gerne in der Schule? Das ist ja für einen Schüler, der ein schlechtes Zeugnis hat und einfach auf keinen Bock auf nichts hat, ist es ja eine geile... Nee, eben nicht. Und da sagt er zu mir, also, und ich muss ja dazu sagen, ich hatte ja in der Realschule, gab es ja früher Wahlfächer, entweder zweite Fremdsprache, das war Französisch.
Echt?
Handwerken, Hauswirtschaft oder Technik. Unterricht.
Was hast du genommen?
Ich wollte Hauswirtschaft nehmen und ich wurde von meinen Eltern dazu gezwungen, Technik zu nehmen. Weil sie gesagt haben, hey, ein Junge und Hauswirtschaft, so, die hatten eh immer die Sorge, dass ich irgendwie schwul bin oder so. Auf jeden Fall bin ich zum Technikunterricht gezwungen worden. So, und jetzt bin ich bei diesem Berufsberater drin gesessen. Bei dem Berufsberater, der fragte mich dann, wie gesagt, was haben Sie denn Interesse? So, Sprachen sind Sie ja nicht so stark. Und sage ich, ja.
Das hat an der Englischnote gesehen, war das?
Ja, war an der Englischnote, definitiv. Ja, und dann kam er irgendwie so, ja, so einen handwerklichen Beruf. Und da sage ich, ja, kann ich mir schon vorstellen. Und dann sagte er zu mir, ja, arbeiten Sie gerne mit Holz? Und ich bin mir nicht sicher, ob ich gesagt habe, nö. Und er hat gesagt, dann werden Sie doch Schreiner. So ein Vollhonk. Ja, und so bin ich dann zum Schreiner. Und dann bin ich da wieder rausgestiefelt. Und dann gab es dann so ein Blatt drauf.
Dann werde ich halt Schreiner.
Wo so eine Empfehlung drauf war zum Schreiner, und dann bist du mit diesem Blatt in die Zeitung durchgegangen und hast Bewerbungen raus. Und da habe ich ja hier im Ort glücklicherweise eine Schreinerei gefunden, wo ich dann untergekommen bin. Oder meine Eltern haben mich da wahrscheinlich hinvermittelt. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich hier untergekommen.
Aber dann hast du ja noch Glück gehabt.
Ja, mega.
Weil wenn der dich gefragt hat, essen Sie gerne Wurst?
Ja, geil. Wäre Metzger geworden.
Dann wärst du jetzt Metzger.
Ja,
und das ist ja noch viel geiler. Ja. Durch das, dass du keine Wurst mehr isst, dass du Veganer unterwegs bist, wärst du berufsunfähig.
Kriegt man da vom Arbeitsamt dann Geld, wenn man berufsunfähig ist, weil man veganer Metzger ist?
Ich weiß gar nicht, ob das dann gibt's.
Es gibt einen veganen Metzger übrigens in Köln. Ich müsste das jetzt genau nachlesen, um es zu rezitieren, aber ich meine, der hat von seinem Vater die Metzgerei übernommen und ist in der Zwischenzeit Veganer geworden und bietet jetzt in seiner Metzgerei vegane Wurst an.
Ah, okay.
Jetzt kann man darüber streiten, ob wie oder
ja,
was, aber darum geht es ja nicht, aber er hat da draus was gemacht.
Ausschließlich,
er ist kompletter veganer Laden. Also ist auch nur vegane Wurst in dieser ehemaligen Metzgerei.
Könnt ihr mir vorstellen, dass ich dort mal hinfahre?
Ja, ich finde es eine alternativ gute Idee, aber ich weiß auch nicht, ob sie das durchsetzt. Das ist schon ein paar Jahre alt, diese Information, aber ich finde es auf jeden Fall mal eine interessante Idee. Aber tatsächlich bin ich dann so zu meinem Schreinerlehre gekommen.
Okay.
Völlig, völlig
kurios. Und
dann
nach den 3 Jahren hast du dann gesagt, achso, dann ist ja das mit der Bundeswehr gekommen, stimmt ja.
Ja, dann nach den 3 Jahren habe ich dann, das war ja dann auch wieder so ein Kuriosum. Meine Eltern waren ja damals immer der Überzeugung, Junge, wenn du was werden willst, musst du studieren. Ja, mit meinem hervorragenden Realschulzeugnis war ja noch nicht mal dran zu denken, irgendwie auch nur einen höheren Bildungsabschluss zu machen. So, dann waren meine Eltern der Überzeugung, okay, jetzt macht er erstmal eine Lehre, dass er von der Straße runter ist, dann hat er was in der Tasche und dann hat er vielleicht was auch noch dazugelernt im Leben und vielleicht will er dann nochmal irgendwie Schule weitermachen. Und dann habe ich so ein zweijähriges Berufskolleg gemacht.
Nach der Lehre.
Und
der Römerhügel?
Nein, das war in Bietigheim.
Ach, da ist das Technische.
Ja, das war das Technische. Genau, da war ich dann mit lauter Boschlern drin und die haben mich total untergehen lassen. Und das habe ich aber nur, komme ich gleich dazu. Meine Eltern wollten das unbedingt und ich habe es meinen Eltern zuliebe, habe ich das dann gemacht und bin dann auch, und das war das erste Mal, dass ich irgendwas nicht vollendet habe, habe ich es nach 3 Monaten habe ich es geschmissen, weil ich dann in verschiedensten Fächern auf einer glatten 6 stand. Und zwar,
das ist nicht so toll.
Nicht, überhaupt nicht. Und zwar war das einerseits natürlich jugendliche Faulheit, wobei das gar nicht so der ausschlaggebende Punkt war. Sondern,
Rebellion.
Nein, das hatte gar nichts mit Rebellion zu tun, weil ich habe es ja wirklich zu meinen Eltern zuliebe gemacht und ich wollte das auch in irgendeiner, also jetzt nicht 100% wahrscheinlich, aber ich wollte schon durchziehen. Problem daran war, dass ich mit, wir waren, ich sage jetzt mal 30 Leute in der Klasse und davon 27 hatten irgendwie davor eine Bosch-Lehre gemacht. Also beim Bosch.
Okay.
So. Die erst,
das heißt, jetzt sind alle schon mit dem Buschring.
Ja, das waren so mega.
Und haben sich alle gekannt.
Ja, das waren mega Freaks. Und auf jeden Fall von den 10 Fächern waren 3 Fächer, wo irgendwas mit Elektrik zu tun haben. Und ich habe ja von Elektrik, das ist ja, der Elektrik ist ja für mich, ey, ich bin froh, wenn diese Steckdose funktioniert und laber mich jetzt aber nicht voll, warum jetzt da ein Widerstand und Ohm und Watt und ich habe null Ahnung von dem Scheiß. Auf jeden Fall 3 Fächer nur mit elektrischem irgendwas. Ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es da geht. Ich hatte dann sogar bei einem Boschler Nachhilfeunterricht, der mir das beibringen wollte und ich habe es null gerafft und da hatte ich halt, da war ich kurz vorm, also nach 3 Monaten, also bevor es überhaupt in Richtung Halbjahres ging, da hatte ich schon 3 Sechsen und dann habe ich es abgebrochen und dann
bist du direkt Bundeswehr.
Und dann bin ich mehr oder weniger direkt zur Bundeswehr. Also habe ich noch ein bisschen gearbeitet und dann bin ich aber direkt zur Bundeswehr dann einzogen worden, weil die wussten ja davon, dass du dann frei bist oder beziehungsweise ich habe dann gemeldet, dass ich frei bin und dann auf einmal bin ich da eingezogen worden und dann denke ich mir, scheiße, jetzt bist du bei der Bundeswehr. Damals habe ich aber auch noch nicht so viel über die Welt und sonst irgendwas nachgedacht. Ich wusste nur, ich wollte nicht zur Bundeswehr, aber dann war ich halt da. War mir auch egal. Also da war so ein bisschen scheißegal Einstellung.
Ich meine, zu meiner Zeit, da gab es halt einfach so diese 2 Möglichkeiten, dann entweder Zivildienst zu machen oder Bundeswehr und in kirchlichen Kreisen.
Er war schon bei der Bundeswehr, oder?
In kirchlichen Kreisen gab es sehr wenige, wo eigentlich zur Bundeswehr und sowas gegangen sind. Und dann war das ja so auch so eigentlich so rebellierende Phase. Und da war ich noch ein bisschen jung, die waren alle so 4 Jahre älter, weißt du, so die 68er-Bewegung, erste Studentenunruhe. Da war ich aber noch zu jung.
Ja.
Aber da bist du dann zum ersten Mal auch mit so politischen Sachen dann irgendwo ein bisschen konfrontiert worden. Wobei, wie gesagt, als Hosenscheißer oder sowas bist halt irgendwie mitgelaufen irgendwo hin. Klar hast du deine eigene Meinung gehabt und doch auch nicht die eigene Meinung, weil du eigentlich geprägt wurdest von den Älteren, die konservativ sind.
Ja,
das
ja.
wolltest du ja nicht sein.
Ja.
Und dann bist du eigentlich mainstreamig, bist du halt dieser Friedensbewegung dann auch nachgegangen.
Eigentlich warst du apolitisch zu dem Zeitpunkt, oder?
Nee, das würde ich eigentlich nicht mal sagen. Und zwar, du hast dir dann in Jugendgruppen, Jugendkreisen sowas, hast du da schon viele Gedanken gemacht.
Mhm.
Aber trotzdem so, weißt du, so reflektieren, auch unterschiedliche Meinungen einzuholen. Also da, ich meine, in der Szene ist es auch gewesen, entweder bist du schwarz oder bist du weiß, jetzt irgendwie zu sagen. Und es gab, wie gesagt, aus den kirchlichen Kreisen gab es relativ wenige, die zur Bundeswehr und sowas gegangen sind.
Mhm.
Und so war das eigentlich für mich auch gar keine Frage, jetzt Bundeswehr oder nicht Bundeswehr, sondern das war völlig klar, auf jeden Fall verweigern.
Mhm.
Ja, und dann ich sag das aber immer bewusst, ich durfte nicht. Also da musst du auch erstmal mit fertig machen,
ja,
dass der Staat also, zu dir sagt, hey, sei doch, du kriegst auch das Musterungsbescheid, schicken wir ihnen gar nicht zu, weil das ist echt schade um die Druckerschwärze.
Ja, das, ja, wahrscheinlich ist es auch besser so
gewesen. Das muss ich erst einmal verkraften.
Aber du hast ja auch gut verkraftet.
Ich leide schon.
bis heute unter der. Du, vielleicht findet man ja irgend so einen ehemaligen Major, der auf seiner Schreibmaschine oder genau. So einen Schwind, so einen Ausmusterungsantrag, genau. Ausbürgerungsantrag, hätte ich fast gesagt. Nee.
Ja, Bundeswehr wäre sicherlich nicht mein Ding oder sowas gewesen. Und
das ist auch schon speziell.
Und so ist dann halt einfach dazu gekommen, dass ich halt doch immer gearbeitet habe.
Was ja auch nicht das Schlechteste ist.
Und vielleicht aber ist aus dem auch dann so ein anderer Gedanken machen, dass ich schon relativ viel Zeit in Kinderfreizeiten und sowas gemacht war. Also da habe ich viel Zeit und viel Freude und viel Spaß gehabt. Man sagt ja dann immer viel Zeit geopfert, aber es war 0,0 Opfer, sondern es war eher so ein Bekommen als Geben. Als irgendwie ein Opfer oder Arbeit oder sonst irgendwas. Aber das kann schon irgendwas Zeit machen, weil viele, die dann den Zivildienst oder sowas gemacht haben, gesagt, ja, okay, jetzt habe ich diese 17, 19, ich meine, ich habe zwei Freunde von mir, die hatten einen Einberufungsbescheid, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, über 2 Jahre. Aber das wurde dann, während den 2 Jahre wird es dann wieder verkürzt, muss man dazu sagen.
Die hätten 2 Jahre hätten die zur Bundeswehr müssen.
Ja, nein, nicht Bundeswehr. Und zwar Zivildienst, und zwar, weil die Soldaten ja theoretisch danach noch einberufen werden können und Übungen und weiß der Kuckuck was.
Ach so.
Ist ja die Zivildienstzeit grundsätzlich länger gewesen, ich glaube 3 Monate länger, ich weiß nicht ganz genau, grundsätzlich länger gewesen als Bundeswehr. Das war nie gleich lang.
Krass.
Und es war dann gab so eine gewisse Zeit, da war wirklich der Zivildienst 2 Jahre, das musst du dir vorstellen.
Also das ist krass. Das ist mega. Du kannst schon nicht den Leuten 2 Jahre von ihrem Leben klauen. Also ich sag mal, ein Jahr, Ich würde auch nicht klauen oder sowas.
Ich glaube, das, was du, Adi, was du gesagt hast von der Bundeswehr, ich glaube, ich kenne ja dann auch viele, wo Zivildienst und sowas gemacht haben, das war schon eine
Bereicherung.
Bereicherung.
Und ja, aber nicht 2 Jahre. Ein Jahr ist okay, aber 2 Jahre ist schon zu viel. Aber ein Jahr wäre auch heute für die heutige Jugend. Ich meine, du kriegst ja dann nochmal einen ganz anderen Blick aufs Leben.
Definitiv.
Eventuell kriegst du da auch nochmal eine Berufsentscheidung hin, wo dann sagst, hey, jetzt habe ich ja noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber das wäre vielleicht was. Oder du kommst schon mit so vielen Leuten dann, auch wenn du in der Fremde bist, vielleicht mit so vielen Leuten zusammen. Und ich glaube, für Leute, die jetzt noch nicht wissen, wohin und wie und was, ich finde, das wäre für mich eigentlich schon schön, wenn das so ein Pflichtjahr gäbe. Und ich glaube, die sozialen Einrichtungen, die wären da gar nicht so würden das, glaube ich, ganz begrüßen, wenn sie da.
Ich meine, es gab ja dann die Zeit, wo es gar nichts mehr gab. Und es machen trotzdem noch relativ viele Leute freiwilliges soziales Jahr und was es alles gibt.
Zum Glück, weil
man keinen Job vielleicht kriegt oder den Traumjob nicht bekommt. Vielleicht auch deswegen, um wirklich noch im Leben ein bisschen was anders zu machen. Mhm. Und viele reden von ihrer Zivilzeit relativ gut. Und irgendwo der Gesellschaft was zu geben, finde ich jetzt, das ist jetzt einfach nicht so nachplappern und sagt, komm, die Junge, die können jetzt auch einfach nochmal ein Jahr oder sowas machen. Aber ich glaube, das hilft auch, erwachsen zu werden und auch die andere Seite vom Leben dann einfach zum Teil kennenzulernen.
Genau. Ich finde, dann ist aber auch, und das ist ja bei dem Zivildienst bei vielen schade, dass sie trotzdem zu Hause geblieben sind. Also beim Zivildienst, also wenn es heute nochmal so ein verpflichtendes Jahr gäbe, würde ich dafür plädieren, dass die Leute dann auch wirklich auswärts das Jahr machen müssen, sodass sie wirklich mal raus von zu Hause kommen.
Ich würde auch sagen, das ist der Typ bezogen.
Ja, klar.
Also
natürlich.
Ich meine, die eine tun sich ein bisschen leichter in der Fremde. Manche tun es auch gut. Manche haben da einfach ein Aber oder sowas davor. Mhm. Aber grundsätzlich, ja. Aber der Gutenberg war es, glaube ich, gell?
Ja, was?
Gutenberg.
Was ist der Gutenberg?
Der hat, wo er kurze Zeit mal Verteidigungsminister war.
Was hat er da gemacht?
Er hat doch den Zivildienst abgeschafft. Das war der Gutenberg.
Echt?
Ja, ich weiß gar nicht, was der zwischenzeitlich macht. Der wurde dann, glaube ich, enttarnt, weil er seine Doktorarbeit irgendwie abschreiben hat lassen.
Genau.
Und genau. Seit er ist, hat er sich verpisst. Ich weiß gar nicht, wo er ist.
Ich meine, der wäre mal irgendwo in Amerika aufgetaucht und hätte da irgendwie, der ist ein relativ erfolgreicher Geschäftsmann. Ist auch bei dem Hintergrund kein Wunder. Also.
Ist irgendein von. Ist mir aber auch wurscht.
Ist auch wurscht,
Wir waren nie so, ich meine, der ist ja hochgejubelt worden und sowas. Ich glaube auch bei den Frauen, weil er ganz gut ausgesehen hat.
Und weil er AC/DC, das war der erste Politiker, der so auf dem AC/DC-Konzert. Ja, und da hat er eine schöne Frau gehabt und da hat er einen adligen Hintergrund gehabt und lauter so ein Zirkel. Also,
weißt du, was ich seinerzeit schon gedacht habe? Was ich da schon gedacht habe, das passt null zusammen. Das passt 0,0 zusammen. Der mag ja die Musik hören, aber das ist so eine Form von passt nicht zusammen. Ja. Ich weiß nicht, ob Anbiederung oder sonst irgendwas. Ich kann es nicht sagen, ich will dem Mann auch nichts Ungutes tun, aber das sind für mich so Dinge, wenn in Gutenberg so ein AC/DC-T-Shirt.
Das nimmt man nicht ab. Das ist wie wenn der Volker Kauder, ich glaube, war das nicht Volker Kauder beim Wahlsieg von der Merkel, wo er von den Toten Hosen Tage wie diese hat laufen lassen, wo du dann denkst, hey, bei der CDU, Tote Hosen, geil, da haben sich ja die Toten Hosen und danach so ein bisschen echauffiert drüber.
Wir haben in unserer allerersten Rampensau haben über das Buch gesprochen. Ich kann es eigentlich nur empfehlen, wenn ihr Zeit habt, lest die Biografie über die Toten Hosen. Geht es über das auch? Und übrigens, dieses Lied, sensationelles Lied, guter Text, muss man auch, finde ich auch. Da passt irgendwie, passend dem
halt
alles. Aber das Lied ist, seit es bei der CDU gespielt wurde, ist das Lied für mich tot. Ich habe das ein einziges Mal, das war wirklich auch eine besondere Situation, da können wir vielleicht irgendwann mal darüber sprechen. Da haben die mega Stress gehabt und haben eine geile Veranstaltung gemacht. Eine gute Sache, wo skeptisch war, wo dann auf einmal Dimension angenommen hat. Und wo das dann alles vorbei war, wo die Vorstände des Unternehmens, die Jungs und die Mädels, wo das gemacht haben, gelobt haben. Da wurde der Jockey, wie heißt denn?
Disc-Jockey.
DJ. Wie sagt man da jetzt zwischenzeitlich, wenn die Spotify hören? Übrigens, uns gibt es auch Spotify. Uns gibt es jetzt ganz neu auch auf Apple Podcast.
Das ist Wahnsinn.
Aber wie sagt man, ist
immer noch DJ.
Und auf alle Fälle ist da an Tagen wie diesen gekommen. Und ich ganz ehrlich, da habe ich nochmal eine Gänsehaut gehabt. Und zwar, weil ich gedacht habe, genau so ist es und da passt es. Aber sonst ist es, ja... Vielen Dank, Herr Gutenberg. Kann man so sagen.
Ja, das war's schon wieder. Wir sind in der Zeit schon weit fortgeschritten. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Und Achim, möchtest du noch einen Schlusssatz sagen?
Seid behütet. Passt aufeinander auf. Seid gut zueinander. Seid fröhlich und cheers.
Und wenn ihr Fragen zu Flora und Fauna habt, fragt nicht nach Achim.
So sieht's aus.